Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heide. Es gibt Affären oder Skandale, die schwelen erst einmal eine ganze Zeit und dann, an einem ganz überraschenden Punkt, ändert sich dann mit einmal alles. Das ist in diesen Tagen gleich mehrfach so. Sie erinnern sich an Wirecard, gerade haben wir es in den Nachrichten noch einmal gehört. Gerüchte gab es schon lange, aber damit einmal ganz plötzlich fehlten diese 1,9 Milliarden und jetzt ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Dann etwas anderes. Gerüchte zu rechten Umtrieben bei den Spezialeinheiten der Bundeswehr, die gibt es auch schon länger. Durchaus ernstzunehmende Gerüchte, aber es ist lange nichts passiert. Jetzt kam dieser Brief des Hauptmannes an die Bundesverteidigungsministerin selbst und siehe da, diese Frau hat reagiert. Inzwischen ist diese KSK-Truppe nur noch auf Bewährung, draußen oder drinnen, je nachdem, wie man es gerade sieht. Wir werden mit diesem Thema heute in die Sendung einsteigen. Dann haben wir noch unter anderem zwei sozialpolitische Themen, interessante Bewegungen, Grundrente, die Union lenkt ein. Und beim Mindestlohn gibt es Empfehlungen, noch keine 12 Euro, aber immerhin eine Steigerung. Dann die Bundesbahn will pünktlicher werden. Wir sollten jetzt alle nicht lachen, das wird wirklich versprochen. Wir werden nachfragen, was denn da passiert. Und am Ende, natürlich auch das haben Sie in den Nachrichten gehört, Herr Tönnies und Schalke, das gehört nicht mehr so zusammen, wie es bisher zusammen war. Wir beginnen mit der Bundeswehr. Die Verteidigungsministerin muss morgen im Ausschuss auftreten, aber heute schon hat sie harte Konsequenzen gezogen. Markus Pindur.
Das KSK wird zu einer Truppe auf Bewährung. Zum Stichtag 31. Oktober dieses Jahres wird Bundesministerin Kramp-Karrenbauer eine Bewertung der Umsetzung eines Maßnahmenkataloges und der eingetretenen Veränderungen vornehmen. Sollten die Selbstreinigungskräfte des KSK nicht hinreichend Wirkung zeigen, so heißt es in dem Bericht, stelle sich die Frage, ob das KSK komplett aufgelöst werden muss. Der Sprecher der CDU im Verteidigungsausschuss, Henning Otte, dazu:
Die Demokratie muss wehrhaft sein. Wir brauchen in Deutschland Spezialkräfte. Aber Spezialkräfte müssen insbesondere fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das Kommando Spezialkräfte hat jetzt die Gelegenheit, aus eigener Kraft heraus Verbesserungen durchzuführen.
Der Maßnahmenkatalog sieht die Auflösung einer Kompanie vor. Dem Kommando soll außerdem die Oberhoheit über die Ausbildung genommen werden. Die soll künftig bei der Infanterieschule des Heeres in Hammelburg stattfinden. Der Austausch des Kommandos mit Spezialkräften anderer Teilstreitkräfte, also faktisch vor allem den Kampfschwimmern der Marine, soll gezielt gefördert werden. Ein Hinweis darauf, dass das KSK in den vergangenen Jahren ein ungutes Eigenleben entwickelt hat. Es sei längst Zeit zu handeln, so Agnieszka Bruger, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.
Es ist wirklich unverantwortlich, dass es so lange gebraucht hat, bis endlich gehandelt wurde. Die Ministerin und das Ministerium scheint jetzt endlich verstanden zu haben, wie groß die Gefahr ist und muss jetzt auch handeln, muss das zur Top-Priorität der nächsten Monate machen.
Der parlamentarische Staatssekretär Tauber schrieb an die Obleute des Bundestagsverteidigungsausschusses. In dem Brief, der dem Deutschlandfunk vorliegt, informierte Tauber über das umfassende Reformprogramm, das auch die Einstellung aller Übungen und internationalen Kooperationen der Elitetruppe vorsieht. Das Urteil des Berichtes über den Zustand des KSK fällt verheerend aus. Das KSK habe sich in Teilbereichen über die letzten Jahre verselbstständigt. Das sei begründet im ungesunden Eliteverständnis einzelner Führungskräfte, heißt es in dem Schreiben Taubers. Es hätten sich extremistische Tendenzen und ein laxer Umgang mit Material und Munition entwickelt. Deswegen soll auch eine gründliche Materialinventur durchgeführt werden. André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, begrüßt zwar die Reformen, bleibt aber skeptisch.
Die Maßnahmen mit Blick auf das KSK sind alle richtig, auch mit Bezug zu dem Zeitraum, was eine Kontrolle der Maßnahmen anbelangt. Aber nichtsdestotrotz, ich will nicht ausschließen, dass wir nicht irgendwann im kommenden Jahr wieder einen Einzelfall haben. Das kann keiner ausschließen, auch nicht mit Blick auf die gesamte Bundeswehr.
Die sogenannten Einzelfälle hatten sich beim KSK zuletzt gehäuft, sodass der Direktor des Militärischen Abschirmdienstes MAD, Christoph Gramm, lieber von Beziehungsgeflechten und Netzwerken sprechen wollte. Das Kommando Spezialkräfte war seit 2017 immer wieder mit rechtsextremistischen Vorfällen aufgefallen. Im Januar dieses Jahres gab der MAD bekannt, dass bei der Elitetruppe 20 Soldaten unter Rechtsextremismusverdacht stehen. Im Verhältnis zur Truppenstärke war der Anteil zu diesem Zeitpunkt 5-mal so hoch wie bei der Bundeswehr insgesamt.
Das war der Bericht, das waren die Fakten von Markus Pindor. Wir wollen das Ganze vertiefen und hinterfragen. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon Thomas Wiegold, Journalist und Militärexperte. Schönen guten Abend.
Ja, hallo aus Berlin.
Wie nehmen Sie KSK wahr, wenn ich Sie das heute Abend so ganz offen frage? Welche Einschätzungen und welche Informationen haben Sie in der letzten Zeit über KSK bekommen?
Also das Problem ist, dass dieser Verband, wie Spezialkräfte im Allgemeinen, sehr abgeschottet agiert, sehr im Geheimen agiert. Das muss angesichts der Aufträge auch sein. Aber es drängt sich einfach der Eindruck auf, dass dieses Kommando in Calw, ein Standort, wo nur das KSK ist, quasi im eigenen Saft schmort, keinen Austausch hat nach außen und damit auch gewisse Korrektive einfach nicht da sind.
Jetzt wird gehandelt, da werden wir gleich drüber reden, ob möglicherweise richtig oder falsch gehandelt wird. Ich will aber nochmal die Verantwortung für das, was da heute und in den letzten Tagen und Wochen auf den Tisch gekommen ist, nochmal zumessen. Bei Frau Kamp-Karrenbauer werden wir das nicht abladen können. Frau von der Leyen da jahrelang weggeschaut?
Nein, ich glaube nicht. Also ein Problem scheint zu sein, und das hat sich über Jahre verstetigt, dass diese Abschottung nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit ist und war, sondern auch innerhalb der Bundeswehr, auch gegenüber denen, die eigentlich die sogenannte Dienstaufsicht haben. Also das KSK gehört ja zum Heer und da zur Division Schnelle Kräfte. Aber es drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, die haben das alles selber geregelt und auch die vorgesetzten Dienststellen, die hatten gar keinen richtigen Einblick in das, was da abläuft.
Auf der anderen Seite hat es immer mal Meldungen gegeben und dann hieß es ja, das sind die berühmten Einzelfälle. Ich meine, das haben wir dann häufiger so. Die Frage ist, ab wo kann man erkennen, dass irgendwas strukturell schiefläuft und dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, die es immer wieder auch in der Zukunft geben wird?
Ja, das haben wir, glaube ich, seit einiger Zeit. Also die Alarmglocken mussten spätestens bei allen klingeln, als der militärische Abschirmdienst, also der Nachrichtendienst, der eigene der Bundeswehr, diese Einheit zu einem Arbeitsschwerpunkt erklärt hat. Also das muss man sich mal überlegen. Ein militärischer Nachrichtendienst, der sagt, eine unserer Hauptaufgaben ist es, bei einer unserer eigenen Bundeswehreinheiten reinzugucken. Da muss man eigentlich sagen, das ist das deutlichste Anzeichen, dass etwas im Argen liegt. Und der Präsident des MAD, Christoph Gramm, der hat auch gestern bei einer Anhörung im Bundestag erstmals von Netzwerken, rechtsextremistischen Netzwerken gesprochen. Also auch in den eigenen Kontrollbehörden eine Abkehr von dieser These, es sind alles Einzelfälle.
Wobei der MAD selbst auch in der Kritik steht, auch Frau Kramp-Karrenbauer ist da nicht ganz zimperlich gewesen. Heute, wenn ich die Papiere da richtig deute, wie bewerten Sie den MAD?
In der Tat, also der MAD hat ja einräumen müssen, dass zum Beispiel einer seiner eigenen Offiziere Ermittlungsmaterial gegen einen KSK-Soldaten ausgerechnet an Leute im KSK weitergegeben hat. Also auch der MAD steht in der Kritik, nicht nur das KSK. Und auch da wird es ja Veränderungen geben, wird es mehr Kontrolle geben. Also die Kontrolleure müssen sich Veränderungen gefallen lassen und die Kontrollierten.
Jetzt kommen wir zu der Zukunft und der Frage, wie sich das alles weiterentwickelt. Die Verteidigungsministerin sagt heute, das alles auf Bewährung. Ich frage mich bzw. Sie, geht das?
Ja, es war ja im Vorfeld auch viel spekuliert worden, wird das KSK komplett aufgelöst, wird alles zerschlagen. Soweit ist die Ministerin nicht gegangen. Sie hat strukturelle Veränderungen angewiesen und angekündigt und hat gleichzeitig gesagt, wir gucken mal, ob das etwas nützt. Und zwar gucken wir bis Ende Oktober. Und wenn nicht, dann ist auch mehr drin, bis hin zu einer Auflösung und eben weg von diesem konzentrierten Standort, kompletter Verband, nur an einem Standort in Calw. Also da ist die Messe noch nicht gelesen für das KSK. Und es wird sich jetzt zeigen müssen, wie die angekündigten Maßnahmen, unter anderem ja die Auflösung einer kompletten Kommandokompanie, die Veränderung vor allem bei der Ausbildung, Änderung von Unterstellungsverhältnissen, mehr Kontrolle, wie sich das auswirkt.
Sie haben gerade die Ausbildung angesprochen. Nicht wenige analysieren und sagen, ja, die Ausbildung und dann am Ende ja die Existenz jenseits aller anderen Truppen sei ein Teil des Problems. Übrigens anders auch als bei der GSG 9 bei der Bundespolizei, wo man sagt, da sind intensivere politische Schulungsmaßnahmen nicht nur in der Erstausbildung, sondern auch während der Zeit da. Ist das ein Unterschied, den Sie auch beobachten?
Ja, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wenn wir zum Beispiel andere militärische Spezialkräfte nehmen, da ist der Vergleich am ehesten gerechtfertigt. Zum Beispiel die Kampfschwimmer der Marine, die sind natürlich erheblich weniger, aber die sind in Eckernförde an einem Standort, wo auch ganz andere Marineeinheiten sind. Das heißt, die sind nicht auf sich beschränkt, auf sich fixiert. Ich glaube, das macht eine ganze Menge aus. Also es guckte ja keiner rein von außen. Und gerade im Bereich Ausbildung, das ist durch den Brief eines Hauptmanns aus dem KSK an die Ministerin deutlich geworden. Gerade der Bereich Ausbildung war so die eigene kleine Welt mit einem geschlossenen, festgefügten Gedankengebäude. Und wer von außen reinkam, der wurde sehr schnell auf Kurs gebracht oder er flog raus. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Dinge, so etwas aufzubrechen. Und genau das versucht ja die Ministerin jetzt zu machen.
Was bedeutet das eigentlich, dass die internationalen Einsätze gerade alle gestoppt werden? Ist das wirklich ein Verlust? Weil wir ja nicht genau wissen, was die Menschen da so tun. Wie bewerten Sie das?
Also es ist quantitativ wahrscheinlich nicht so der große Verlust. Das ist natürlich nicht so ganz klar. Ist das KSK jetzt irgendwo auf internationalen Übungen oder im Einsatz? Das wird aus erkennbaren Gründen geheim gehalten. Ich glaube, was mit diesem Stopp von Einsätzen eher ein Problem sein könnte, ist die internationale Wahrnehmung. Wenn man natürlich internationalen Partnern in der NATO und darüber hinaus sagt, also das, was wir geplant hatten mit euch zusammen, das findet jetzt erstmal nicht statt, und zwar für die nächsten Monate nicht, dann ist das schon eine Imagefrage, die Außenwahrnehmung des KSK im internationalen Vergleich beeinträchtigt.
Dankeschön. Das war Thomas Wiegold, Journalist und Militärexperte. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unser nächstes Thema. Die Grundrente steht im Koalitionsvertrag. Und trotzdem ist über dieses Thema, obwohl eigentlich alles geregelt worden ist, hitzig gestritten worden. Die Union wollte es am Ende doch nicht und fand immer neue, ganz unterschiedliche Gründe. Erst war nicht genügend Geld da, jetzt kam Corona und siehe da, heute Abend hat man sich dann doch geeinigt. Nicht aus Überzeugung, eher aus taktischen Gründen. Katharina Hamberger.
Die Union hat sich nun doch durchgerungen, das Projekt in der jetzigen Form mittragen zu wollen, wenn auch zähneknirschend. Grund dafür und auch einer für die lange Blockade der Union, die Finanzierung. 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro wird das Projekt schätzungsweise im Jahr kosten. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, sagt, man habe die Grundrente immer gewollt. Insgesamt sei es ein guter Kompromiss geworden, aber
was leider nicht gelungen ist, ist, dass der Arbeitsminister seine Finanzierungszusagen dazu einhalten kann. Das, was er bisher uns in Aussicht gestellt hat, aus seinem eigenen Haushalt 400 Millionen beizutragen und eine Finanztransaktionssteuer entsprechend einzuführen, das beides scheint nicht zu gelingen.
Die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer sollten so auch die Pläne des Bundesfinanzministers Olaf Scholz für die Grundrente verwendet werden. Da es dafür aber eine europäische Gemeinschaftsanstrengung braucht und die noch nicht in Sicht ist, soll das Geld für die Grundrente aus dem Bundeshaushalt kommen. Die Union richtet aber auch die Forderung an die SPD, dass schnell eine andere Lösung gefunden werden muss. Dass es insgesamt so lange gedauert hat, bis man sich einigen konnte, liegt aus Unionssicht nicht an der eigenen Blockadehaltung, sondern an einem SPD-Politiker.
Wir sind absolut unzufrieden mit der Arbeit des Bundesarbeitsministers an dieser Stelle, weil er seine Zusagen, was die Finanzierung anbelangt, nicht einhalten kann,
meint Dobrindt. Die SPD geht darauf nicht ein und freut sich darüber, dass die Grundrente nun diese Woche beschlossen werden soll.
Es ist ein qualitatives Merkmal, was für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dreimal ein Anlauf gewesen ist. Und sozusagen in dieser Woche werden wir es beschließen,
sagte Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD. Der plötzliche Sinneswandel der Union, die Grundrente nun doch, zumindest zunächst, aus dem Bundeshaushalt finanzieren zu wollen, hat mehrere Gründe. Zum einen strategische. Man will der SPD nicht die Möglichkeit geben, dieses Thema über die Sommerpause zu bespielen, heißt es aus der CSU. Am Ende dürfte auch die Union wenig davon haben, sollte die Grundrente, ein Versprechen dieser Koalition, doch nicht kommen. Ein weiterer Anreiz für CDU und CSU, ihren Widerstand aufzugeben, dürfte die Zusage des SPD-Finanzministers gewesen sein, noch im Herbst eine Reform der Riester-Rente angehen zu wollen. Zudem soll die Einkommensgrenze für die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge angehoben werden, sodass mehr Menschen davon profitieren. Allerdings geschlossen stehen die Christdemokraten und Sozialen nicht da. Aus der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die der Grundrente schon immer kritisch gegenüberstand, heißt es, dass dieses Instrument neue Ungerechtigkeiten schaffe. Die Grundrente sei weder zielgerichtet noch solide finanziert und belaste mitten in der größten Wirtschaftskrise Steuer- und Beitragszahler, so Carsten Linnemann, der Vorsitzende der MIT. Auch aus der Opposition kommt Kritik. Die Grundrente sei und bleibe das falsche Konzept zur Bekämpfung der Altersarmut, sagte der rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Johannes Vogel. Als geradezu skandalös bezeichnete er, dass die Gegenfinanzierung komplett fehle. Das weiß auch die Union, die trotzdem einfach umgekippt ist, sagte Vogel. Die Grundrente soll Menschen zugutekommen, die mindestens 33 Jahre gearbeitet haben, aber nur ein geringes Einkommen und damit eine geringe Rente haben. Auch die Zeiten, in denen Kinder betreut oder Angehörige gepflegt wurden, sollen mit einfließen. 1,3 Millionen Menschen, so Schätzungen, dürften einen Anspruch auf die Grundrente haben.
Die Grundrente und ein Bericht von Katharina Hamberger. Und dann gibt es gleich noch so ein hoch umstrittenes Thema. Ich muss das Wort nur nennen. Mindestlohn. Wie lange ist darüber gestritten worden? Es gibt ihn inzwischen und es gibt auch eine Kommission, die ihn langsam erhöht. Eigentlich weiß jeder, 12 Euro sollten es schon sein, wenn man menschenwürdig leben will. Aber das ist noch ein weiter Weg. Immerhin, heute gibt's 4 Stufen nach oben. Martin Polanski.
Empfehlung der Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaftern. Ab Januar soll der gesetzliche Mindestlohn von jetzt 9,35 Euro auf 9,50 Euro erhöht werden. Und nach 3 weiteren Schritten würde der Mindestlohn dann ab Juli 2022 bei 10,45 Euro liegen. Arbeitsminister Heil hat bereits angekündigt, dass er diese Empfehlungen rechtsverbindlich umsetzen möchte. Ein höherer Mindestlohn sei eine Frage der Gerechtigkeit, aber auch der ökonomischen Vernunft, so der SPD-Politiker. Kontroverse Diskussionen waren dem einstimmig gefassten Vorschlag der Kommission vorausgegangen. Und beide Seiten betonen jetzt ihre Erfolge. Die Arbeitgeber heben hervor, dass es im ersten Schritt nur einen Inflationsausgleich gibt, wegen der Corona-bedingt unsicheren Wirtschaftslage. Die Gewerkschaften betonen dagegen, dass ab 2022 der Mindestlohn stärker steige als der allgemeine Tarifindex. Rund 2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland zum gesetzlichen Mindestlohn. Er gilt beispielsweise in der Fleischindustrie, im Gartenbau oder in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Bei seiner Einführung 2015 lag der Mindestlohn bei 8,50 Euro.
Soweit Martin Polanski. Und um 23.28 Uhr, so spät wird es gleich, kommen wir zu unseren Kurzberichten. Und zunächst geht es um die Syrien-Konferenz in Brüssel. Dort ist viel Geld zusammengekommen. Dass es gebraucht wird, muss man nicht erwähnen. Astrid Korall.
Die internationale Gemeinschaft habe sich der syrischen Bevölkerung gegenüber solidarisch gezeigt. Mit Worten und mit konkreten Spenden, sagte der für Krisenhilfe zuständige EU-Kommissar Lenarcic nach der 4. Syrien-Konferenz. Insgesamt kamen 6,9 Milliarden Euro für dieses und nächstes Jahr zusammen. Allein die EU will 2,3 Milliarden Euro bereitstellen und Deutschland hat nach Angaben von Außenminister Heiko Maas rund 1,6 Milliarden Euro zugesagt, um die Not in Syrien und den Nachbarländern zu verringern. Wie groß diese Not ist, zeigt auch diese Zahl. 11,7 Millionen Menschen in Syrien waren nach Angaben der EU zuletzt auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mit dem Geld will die internationale Gemeinschaft aber nicht nur sie unterstützen, sondern auch die Nachbarländer Syriens wie die Türkei, Jordanien oder Libanon, die Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben. Konkret soll das Geld etwa für Nahrungsmittel, für die Gesundheitsversorgung oder für Ausbildungsprogramme ausgegeben werden. An der Konferenz heute nahmen Vertreter von etwa 80 Staaten und Organisationen teil. Mehrere von ihnen betonten, man müsse dringend eine politische Lösung für den Krieg finden, der seit mehr als 9 Jahren andauert. Um Verhandlungen über ein Ende des Konflikts zu ermöglichen, müsse Druck auf das Regime in Damaskus ausgeübt werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell.
Die Corona-Pandemie wütet in Südamerika weiter. Das ein oder andere Land ist noch heftiger getroffen als andere. Argentinien zum Beispiel erlebt einen Rekordabsturz der Wirtschaftsleistung. Ivo Maruschik.
Schon vor der Corona-Krise steckte Argentinien in einer tiefen Rezession. Doch jetzt übertrifft der Einbruch die schlimmsten Erwartungen. Im April fiel die Wirtschaftsleistung des Landes im Vergleich zum Vorjahr um 26,4%. Ein historischer Wert. Der Rückgang ist sogar noch größer als während der letzten Argentinien-Krise von 2002. Seit Ende März gilt in Argentinien eine Ausgangssperre mit wesentlich strengeren Regeln, als es sie in Deutschland gab. Auch der Weg zur Arbeit ist für die meisten Menschen verboten. Deswegen kam zum Beispiel auch die Tätigkeit auf den Baustellen fast völlig zum Stillstand. Die Sperren sind immer noch in Kraft. Wegen einer deutlichen Zunahme der Covid-19-Fälle wurden die Regeln in Buenos Aires jetzt sogar wieder verschärft. Viele Läden, die vorübergehend öffnen durften, müssen jetzt wieder schließen. In Argentinien ist inzwischen von der längsten Quarantäne der Welt die Rede. Seine Schulden kann das Land längst nicht mehr bedienen. Seit Ende Mai ist der Staat technisch pleite, der dritte Bankrott allein in diesem Jahrtausend. Die Regierung verhandelt aber weiterhin über einen Schuldenschnitt. Die Gespräche mit den Gläubigern wurden inzwischen zum vierten Mal verlängert. Zuletzt war aber von verhärteten Fronten die Rede.
Der US-amerikanische Corona-Experte Fauci warnt inzwischen, wir bewegen uns in die falsche Richtung. Er sieht wieder 100.000 Neuinfektionen pro Tag, wenn man nichts ändert. Immerhin, einige Bundesstaaten nehmen die Lockerungen jetzt zurück. Claudia Sarre.
Angesichts der explodierenden Corona-Zahlen in 30 US-Bundesstaaten nehmen viele Gouverneure ihre Lockerungen zurück. In Arizona beispielsweise werden Bars, Kinos, Wasserparks und Fitnessstudios wieder geschlossen. Auch Events mit über 50 Personen sind jetzt wieder untersagt. Noch vor einer Woche hatte Präsident Trump in Phoenix, Arizona, eine Wahlkampfveranstaltung mit rund 3.000 Personen in einer Megakirche abgehalten. Nicht nur in Florida, auch in Südkalifornien werden am kommenden Feiertagswochenende Strände geschlossen. Auch Fahrradwege, Parkplätze und Piers sollen von Freitag bis Montag abgesperrt werden, um Menschenansammlungen zu verhindern. Das traditionelle Feuerwerk zum 4th of July wurde in LA abgesagt. In Los Angeles County mit rund 10 Millionen Einwohnern wurden gestern knapp 3.000 neue Infektionen festgestellt, die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Amerikas Top-Immunologe Dr. Fauci will mit anderen führenden Gesundheitsexperten vor dem US-Kongress aussagen. Die Vizedirektorin der US-Gesundheitsbehörde Dr. Schuckert sagte, diese Infektionszahlen seien erst der Anfang.
Die Geschäftsmodelle der Banken haben sich kräftig geändert. Geld verdienen können sie auf normalem Wege kaum noch, deshalb schrauben sie an den Gebühren. Manchmal allerdings viel zu viel, sagt der BGH, der Bundesgerichtshof, Klaus Hempel.
Vor einem halben Jahr hatte die Stiftung Warentest herausgefunden, dass die Inhaber von Basiskonten meist mehr zahlen müssen als diejenigen, die ein regelmäßiges Gehalt oder Rente bekommen. Nun hat der Bundesgerichtshof zum ersten Mal entschieden, was unter dem Begriff angemessen zu verstehen ist. Dabei müsse man sich am Ziel des Gesetzgebers orientieren, so der Vorsitzende des 11. Zivilsenats Jürgen Ellenberger.
Der Gesetzgeber hat für die Basiskonten eine spürbare Begrenzung der Entgelte für erforderlich gehalten, um das sozialpolitische Ziel zu erreichen, einen Kontozugang für bisher hiervon ausgeschlossene Personen zu gewährleisten.
Die hohen Gebühren haben die Banken bisher damit gerechtfertigt, dass die Inhaber von Basiskonten intensiver betreut werden müssten als andere Kunden. Doch das lässt der BGH so nicht gelten. Auch bei den Gebühren müsse berücksichtigt werden, dass ein Basiskonto für einkommensschwache Verbraucher gedacht sei, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
Dieser Zweck darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass die Banken besonders hohe Gebühren für diese Personengruppen verlangen. Und daher dürfen sie nicht den Mehraufwand, der mit einem Basiskonto verbunden ist, beispielsweise durch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, allein auf die Inhaber von Basiskonten umwälzen.
Im konkreten Fall hatten Verbraucherschützer die Deutsche Bank verklagt und Recht bekommen. Die Deutsche Bank verlangt bisher für ein Basiskonto 8,99 Euro im Monat. Für das Einlösen von Schecks in einer Filiale oder das Einrichten eines Dauerauftrags bei einem Bankmitarbeiter müssen die Kunden nochmal jeweils 1,50 Euro zahlen. Solche Gebühren seien unangemessen hoch, so der BGH. Seine Mandantin werde zügig reagieren, so der Anwalt des Geldinstituts Rainer Hall.
Die Deutsche Bank wird selbstverständlich die Vorgaben des BGH-Urteils des heutigen umgehend umsetzen.
Alle Banken und Sparkassen sollten das Urteil samt Begründung sorgfältig studieren. Sehr wahrscheinlich werden auch andere Institute ihre Gebühren für ein Basiskonto senken müssen.
Die Luftfahrtgesellschaften haben allergrößte Probleme, das wissen wir. Und im nächsten Schritt sind es dann jetzt diejenigen, die die Flugzeuge bauen. Zum Beispiel Airbus, weltweit 15.000 Stellen weniger. Sabine Wachs.
5.100 Stellen sollen alleine in Deutschland wegfallen. Die deutschen Standorte des europäischen Flugzeugbauers Airbus sind damit am stärksten von der Stellenstreichung betroffen. Auch Stellen der Airbus-Tochter Premium Aerotech mit Sitz in Augsburg sollen wegfallen. 5.000 weitere Stellen will Airbus in Frankreich streichen. Das Unternehmen reagiert mit dem massiven Abbau von Arbeitsplätzen auf den Geschäftseinbruch wegen der Corona-Pandemie. Der Abbau der Stellen solle spätestens im Sommer kommenden Jahres umgesetzt werden. Eine Einigung mit den Gewerkschaften solle es noch in diesem Jahr geben, teilte das Unternehmen nach einer europäischen Betriebsratssitzung in Toulouse mit. Betriebsbedingte Kündigungen schließt das Unternehmen zwar nicht aus, trotzdem bemühe man sich gemeinsam mit den Sozialpartnern andere Regelungen zu finden, wie etwa das freiwillige Ausscheiden aus dem Unternehmen oder Vorruhestandsregelungen. Airbus steht vor der schwersten Krise, die die Branche je erlebt habe, sagte Konzernchef Guillaume Faury. Bereits Anfang der Woche hatte Faury angekündigt, dass der europäische Flugzeugbauer seine Produktion in den kommenden 2 Jahren um rund 40% zurückfahren müsse. Viele Passagiermaschinen stehen zurzeit auf Halde, da die ebenfalls durch die Corona-Krise gebeutelten Airlines sie nicht mehr abnehmen können. Erst 2025 rechnet Airbus damit, dass der Passagierverkehr auf Vorkrisenniveau zurück sein wird. Weltweit beschäftigt Airbus mehr als 90.000 Mitarbeiter, mehr als 30.000 allein in Deutschland.
Um 23.36 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Dorothee Holz.
Klotzen statt kleckern, das hat sich die Bundesregierung in der Corona-Krise auf die Fahne geschrieben. Sie pumpt Abermilliarden in die Wirtschaft, die wegen Corona zeitweise fast zum Erliegen kam. Vieles hat inzwischen wieder geöffnet, die Produktion wurde wieder hochgefahren. Die Innenstädte sind wieder voll. Trotzdem klagt die deutsche Wirtschaft. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung zerschlage sich immer mehr. Es fehle einfach die Nachfrage, so der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Mit einer Normalisierung rechnen deutsche Betriebe erst 2021 oder noch später. Am Aktienmarkt ist die Stimmung deutlich optimistischer. Seit April hat der DAX kräftig zugelegt. Auf den Einbruch im März folgte eine rasante Erholung. Der DAX hat allein im Juni ein Plus von 6% geschafft. Der Schlussstand 12.311 Punkte, der DAX damit auf dem Niveau von Ende Februar. Solch einen dramatischen Auf- und Abstieg gab es in Frankfurt noch nie. Die Börse ist der Wirtschaft auf jeden Fall davongeeilt. Nicht kleckern, sondern klotzen, das will die Bundesregierung auch mit Blick auf die Batteriezellenfertigung in Deutschland. Dafür stünden jetzt 3 Milliarden Euro zur Verfügung, so der Bundeswirtschaftsminister. Davon profitiert auch ein börsennotiertes Unternehmen, der schwäbische Konzern Varta. Er soll staatliche Gelder in Höhe von 300 Millionen Euro bekommen. Die Aktien waren sehr gefragt.
Soweit Dorothee Holz. Hongkong und Unabhängigkeit, so sollte es eigentlich sein. Und so haben die Chinesen es garantiert. Mit dem neuen chinesischen Sicherheitsgesetz sagen allerdings viele, Unabhängigkeit von Hongkong, das war einmal. Heute wurde das Gesetz verabschiedet. Wie immer in China einstimmig. Steffen Wurzel.
Morgen soll das Sicherheitsgesetz in Kraft treten. Bereits heute sorgt es für Verunsicherung in Hongkong, vor allem in der Zivilgesellschaft der Stadt. Eine Gruppe, die sich für die Unabhängigkeit Hongkongs einsetzt, erklärte, sie werde ihre Aktivitäten ins Ausland verlagern. Die prominente und einflussreiche prodemokratische Partei Demosisto erklärte sich heute für aufgelöst. Kurz zuvor hatten Nathan Law, Agnes Chow, Joshua Wong und andere führende Demosisto-Vertreter ihren Rückzug aus der Partei angekündigt, offenbar um weniger angreifbar zu sein für die chinesischen Sicherheitsbehörden. Nicht äußern wollte sich am Vormittag Carrie Lam zum Sicherheitsgesetz. Die von Chinas Staats- und Parteiführung eingesetzte Regierungschefin Hongkongs sagte bei einer Pressekonferenz, sie halte es für nicht angemessen, zu diesem Zeitpunkt etwas zum Gesetz zu sagen. Sie wolle auch keine Fragen beantworten. Was auch daran liegen dürfte, dass offiziell noch gar keine Einzelheiten des Gesetzes bekannt sind. Aus festlandchinesischer Sicht ist solch ein intransparentes Vorgehen bei der Gesetzgebung durchaus üblich. Aus Hongkonger Sicht sei das aber skandalös, findet Cedric Alviani vom Asienbüro der Organisation Reporter ohne Grenzen mit Sitz in Taipei.
The law was imposed without consultation and according to what I understand, even the Hong Kong chief executive Carrie Lam.
Das Sicherheitsgesetz wurde in Kraft gesetzt, ohne es vorher zu diskutieren. Soweit bekannt ist, hatte selbst Regierungschefin Carrie Lam keinen Einblick in das Gesetz. Das ist illegal und widerspricht dem völkerrechtlich bindenden Prinzip ein Land, zwei Systeme. Chinas Sicherheitsgesetz für Hongkong richtet sich unter anderem gegen Terrorismus, gegen jegliche Unabhängigkeitsbewegungen und gegen die Untergrabung der Staatsgewalt. Kritiker argumentieren, dass die chinesischen Behörden damit nun gegen alles vorgehen können, was sich gegen die kommunistische Führung in Peking richtet. In Festlandchina passiere genau das seit Jahren. Entsprechend lehnen nicht nur pro-demokratische Parteien und Aktivistinnen in Hongkong das Gesetz ab, sondern auch zahlreiche nichtstaatliche Organisationen, Berufsverbände sowie führende Vertreter der in Hongkong einflussreichen katholischen Kirche. Auch aus der Wirtschaft kommt Kritik. Der Chefökonom einer japanischen Großbank in Hongkong sagte dem ARD-Hörfunk, die Wirtschaft der Finanzmetropole verliere mit dem neuen Gesetz Rechtsstaatlichkeit und Transparenz. Zum Beispiel werde es für ihn künftig schwieriger, Analysen über die Schuldenprobleme des chinesischen Staates zu schreiben oder über die Folgen der chinesischen Währungspolitik. Sagen wolle er all das aber nur anonym und ohne fürs Radio aufgezeichnet zu werden. Denn auch das könne ihm nun Probleme bringen, wegen des neuen Sicherheitsgesetzes. Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unterstützen immerhin rund 34% der Menschen in Hongkong das Sicherheitsgesetz, 56% aber lehnen es ab, der Rest zeigte sich unentschlossen. International stößt das Sicherheitsgesetz überwiegend auf Ablehnung, unter anderem in den USA, Japan und in Europa. Aus Deutschland kam unter anderem Kritik vom Vorsitzenden des Auswärtigen Bundestagsausschusses, dem CDU-Politiker Norbert Röttgen. Auch die FDP und die Grünen kritisieren das Vorgehen der chinesischen Führung in Hongkong. Die hat das umstrittene Sicherheitsgesetz heute erneut verteidigt. Das Ganze sei ausschließlich eine innere Angelegenheit Chinas, sagte Regierungssprecher Zhao Lijian in Peking. Kein anderes Land habe das Recht, sich einzumischen. Chinas staatliche Medien berichten allerdings auch, dass es mehrere Länder gibt, die das Sicherheitsgesetz für Hongkong unterstützen. Das seien zum Beispiel Pakistan, Iran, Venezuela, Russland und Nordkorea.
Soweit Steffen Wurzel. Die Bundesbahn verspricht den großen Aufbruch. All jene, die täglich überfüllte und unpünktliche Züge erdulden und erleiden, die werden sich freuen, wenn sie denn daran glauben, was der Verkehrsminister verspricht. Dieter Nürnberger.
Öfter, schneller und überall. Mit diesen Worten umschreibt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Deutschlandtakt im Schienenverkehr, der nach jahrelangen Diskussionen nun endlich umgesetzt werden soll. Eine wichtige Weichenstellung hin zu einer effizienteren und modernen Bahnpolitik, so der CSU-Minister.
Bisher haben wir erst gebaut und dann den neuen Fahrplan erstellt. In Zukunft läuft es andersrum. Gemeinsam legen wir fest, welche Angebote wir wollen. Und dann bauen wir die Infrastruktur, dass diese Angebote möglich werden.
Der Deutschlandtakt ist das Kernstück des heute im Ministerium unterschriebenen Schienenpaktes. Beteiligt sind insgesamt 27 Akteure, neben dem bundeseigenen Unternehmen und Marktführer Deutsche Bahn AG, auch private Anbieter, die vor allem im Regional- und Güterverkehr tätig sind, ebenso Branchenverbände und die Bahnindustrie. Bereits im Dezember soll es mit dem Deutschlandtakt konkret werden. Nach und nach die Metropolen des Landes und auch viele regionale Zentren beispielsweise in einem Halbstundentakt verbunden werden. Politisch seien der Schienenpakt und der Deutschlandtakt eine Fortschreibung des Koalitionsvertrages. So soll die Anzahl der Bahnreisenden bis 2030 verdoppelt werden und im Güterverkehr der Marktanteil der Schiene von derzeit 19 auf 25% gesteigert werden. Für Richard Lutz, den Vorstandschef der Deutschen Bahn AG, ist dieses Bekenntnis zum Verkehrsträger Schiene richtungsweisend. Denn längst ist die Schieneninfrastruktur hierzulande überlastet. Es gibt Kapazitätsengpässe beim bundeseigenen Konzern.
Und da müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten daran arbeiten, dass nicht der Eindruck entsteht, der Deutschlandtakt braucht jetzt 20 Jahre, bis ihn Kunden spüren, sondern fundamental ist der Ausbau der Infrastruktur, weil das der Schlüssel ist für Wachstum und Verkehrsverlagerung, aber auch für Betriebsqualität und Pünktlichkeit.
Die Infrastrukturausbaupläne allein werden in den kommenden Jahren knapp 90 Milliarden Euro kosten. Hinzu kommen noch weitere Mittel aus dem Bundesverkehrswegeplan. Und aufgrund der Corona-Krise wird die Politik auch die Verschuldungsgrenze der Bahn AG anheben. Doch trotz Unterschriften der beteiligten Akteure unter den Schienenpakt gab es bei der Präsentation im Verkehrsministerium auch Kritik. So fordern Vertreter der privaten Bahnen in Deutschland weiterhin fairere Rahmenbedingungen für den Wettbewerb im Güterverkehr. Hier habe die Deutsche Bahn weiterhin zu viele Vorteile, sagt beispielsweise Ludolf Kerkeling vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen.
Wir sehen natürlich immer noch ein bisschen Skepsis, dass neben dem Wettbewerber DB Cargo auch unser größter mit Abstand wichtigster Dienstleister DB Netz im gleichen Konzern organisiert sind. Das sind sicherlich Diskussionen, die es noch zu führen gilt.
Für eine wirkliche umfassende Verkehrswende auch im Güterbereich sei es zudem nötig, dass Subventionen für den Lastwagenverkehr auf der Straße rasch reduziert würden. Nur so könne der Schienengüterverkehr auch preislich eine Alternative sein.
Soweit Dieter Nürnberger. Im Missbrauchskomplex in Nordrhein-Westfalen an ganz unterschiedlichen Standorten gibt es täglich neue, ganz, ganz erschreckende Erkenntnisse. Und immerhin, es gibt weitere Festnahmen. Moritz Küpper.
Es war eine Aktion in den frühen Morgenstunden. 180 Beamtinnen und Beamte rückten aus, um in vier Bundesländern, nämlich in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein, weitere Durchsuchungen im sogenannten Missbrauchskomplex Münster durchzuführen.
Drei Herren wurden dem Haftrichter vorgeführt und damit aus dem Verkehr gezogen. Und in anderen Fällen müssen wir abwarten, was gefunden wurde und ob das ausreicht.
Teilte NRWs Innenminister Herbert Reul, CDU, mit. Es gehe um den Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, konkretisierten die Ermittler in Münster. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Aachen und zwei 29 und 49 Jahre alte Männer aus Hannover. Gegen einen 29-jährigen Tatverdächtigen aus Heiligenhaus bei Essen, einen 36-jährigen aus Langenhagen in Niedersachsen und einen 52-jährigen aus Norderstedt, Schleswig-Holstein, werden weitere Ermittlungen geführt. Insgesamt gäbe es im Missbrauchskomplex Münster damit nun 21 Verdächtige, von denen 10 in Haft seien.
Es werden immer wieder Fälle jetzt in Nordrhein-Westfalen sichtbar werden, weil in Nordrhein-Westfalen jetzt hingeschaut wird.
Betonte auch NRWs CDU-Ministerpräsident Armin Laschet. Denn der Missbrauchskomplex Münster ist, nach dem vielfachen sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lüchte, sowie dem sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, in dem es mittlerweile bundesweit über 70 Tatverdächtige sowie die hohe Zahl von rund 30.000 potenziellen, aber noch unbekannten Verdächtigen gibt, ein weiterer großer Fall aus Nordrhein-Westfalen, mit dem sich heute auch der Landtag in NRW in einer Sondersitzung beschäftigte. Darin kritisierte die Opposition, dass Behörden Hinweise untereinander nicht weitergegeben hätten, so die grüne Abgeordnete Josephine Paul.
Es muss verbindlichere Kooperationen geben vor Ort, was die Akteure und die Vernetzung angeht, aber es muss auch eine verbindlichere Kommunikation geben, wann eben welche Hinweise von welcher Behörde wie weitergegeben werden müssen. Das scheinen mir ganz entscheidende Faktoren zu sein, um die Schnittstellen besser überbrücken zu können.
Ein weiterer Punkt, der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen des Besitzes von Kinderpornografie zweifach vorbestraft und stand unter Bewährung. Und obwohl die Polizei bereits gegen ihn ermittelt habe, sei es in dieser Zeit zu brutalen Gruppenvergewaltigungen des Kindes gekommen. Innenminister Reul wies diese Kritik jedoch zurück. Aus wenigen unverschlüsselten Dateien sei zunächst nur der Verdacht des Kinderpornografiebesitzes, nicht aber der Missbrauch erkennbar gewesen.
Weil leider auch in diesem Metier noch nicht Zauberei herrscht, sondern handfest gearbeitet werden muss. Die mussten zunächst das iPad knacken. Als das passiert war, das hat auch Monate gedauert. Und danach muss das Ganze auch noch so übersetzt werden, dass es arbeitsfähiges Material ist für die Kreispolizeibehörde. Und leider dauert das immer noch zu lange.
Als es dann am 15. Mai dieses Jahres gelungen sei, die aufwendige Verschlüsselung des Laptops zu knacken, sei binnen 48 Stunden gehandelt worden. Und die schwarz-gelbe Landesregierung treibt das Thema weiterhin voran, will, so der stellvertretende Ministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp von der FDP.
Und ich habe mich ja bereits unmittelbar nach Lüchte dafür eingesetzt, dass wir eine Strafrechtsverschärfung brauchen. Damit geht Nordrhein-Westfalen am Freitag in den Bundesrat.
Das war der nordrhein-westfälische Minister im Beitrag von Moritz Küpper. Auch das nächste, das folgende Thema, das wir darüber immer wieder reden müssen, ist erschreckend. Es geht um Judenfeindlichkeit, Antisemitismus. Der nimmt in Deutschland zu. Wie gesagt, erschreckend. Jetzt gibt es ein Kompetenznetzwerk Antisemitismus und da werden verschiedene Aktivitäten gegen diese erschreckenden Tendenzen gebündelt. Claudia van Lack.
5 Jahre lang jeweils 2 Millionen Euro. Mit dieser Summe fördert das Bundesfamilienministerium das Kompetenznetzwerk Antisemitismus. Der Zusammenschluss mehrerer Akteure aus den Bereichen Bildung und Beratung stellt die Prävention in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Dies sei auch bitter nötig, sagte Gideon Joffe, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlin.
Ich finde es erschreckend, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass Gerüchte aufgetaucht sind, dass Juden das Coronavirus in die Welt gesetzt haben, um an den Impfkosten profitieren zu können unter den Heilungskosten. Eigentlich war für mich sowas komplett in unserem Land unvorstellbar, aber mehr und mehr Menschen glauben daran.
Die Zahl antisemitischer Straftaten ist massiv angestiegen. Mehr als 2000 waren es im letzten Jahr, ein Plus von 13%. Die Bundesregierung hat reagiert und vor kurzem ein Gesetzespaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Hasskriminalität verabschiedet. Das Motiv Antisemitismus wird darin eindeutig als strafverschärfend gewertet. Gemeinsam mit einer verstärkten Prävention sei dies ein Durchbruch im Kampf gegen Judenfeindlichkeit, sagte Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung.
Wir wollen die Menschen ermutigen, zur Polizei zu gehen oder aber auch zur Meldestellen zu gehen, Antisemitismus sichtbarer zu machen. Es ist ganz wichtig, dass wir das als Gesellschaft verstehen, dass Antisemitismus nicht nur die jüdische Gemeinschaft bedroht in unserem Land, sondern uns alle. Und wir müssen auch alle etwas dagegen tun.
Zum Kompetenznetzwerk gehört unter anderem das Anne-Frank-Zentrum, der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus sowie die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der muslimische Antisemitismus. Bildung, Beratung, Dokumentation, Analyse, diese Kompetenzen werden gebündelt. Das Netzwerk stellt Politik und Verwaltung Expertinnen und Experten für Bildung und Beratung zur Verfügung. SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
Wir haben hier 5 große Akteure, die seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich viel Aufklärungs-Informationsarbeit leisten und auch sehr viel geschafft haben, um dagegen vorzugehen. Wir suchen den Schulterschluss und die Partnerschaft mit den großen Aktionen, mit den Akteuren, die deutschlandweit an dieser Stelle arbeiten. Und wir müssen gegen die vorgehen, die gegen andere hetzen und die hier diskriminierend und wirklich menschenfeindlich unterwegs sind.
Auch das Bundesforschungsministerium hat bereits auf den Anstieg des Antisemitismus reagiert und ein Förderprogramm in Höhe von 12 Millionen Euro aufgelegt. Damit werden wissenschaftliche Studien und Forschungsverbünde unterstützt.
Claudia van Laak war unsere Berichterstatterin. Schalke ohne seinen starken Mann, den Metzger aus Reda-Wiedenbrück. Kaum vorstellbar. Jetzt ist es soweit. Schlusspfiff für Clemens Tönnies von und mit Jan Wochner.
Oben im Briefkopf steht sein Name. Clemens Tönnies. In Großbuchstaben. Es folgt eine Erklärung und Tönnies schreibt den Grund für seinen Rücktritt auf Schalke.
Meine Aufgabe ist es, mich aktuell voll und ganz auf mein Unternehmen zu konzentrieren, es erfolgreich durch die schwerste Krise seiner Geschichte zu führen. 21.000 Mitarbeiterfamilien sowie die landwirtschaftlichen Partnerbetriebe fordern jetzt meine volle Konzentration. Zudem werde ich meinen Beitrag leisten, die deutsche Fleischwirtschaft insgesamt neu aufzustellen. Das werde ich mit Entschlossenheit anpacken.
Kein Wort über den öffentlichen Druck, die Kritik an seiner Person, die in den vergangenen Tagen und Wochen immer lauter geworden war. Nach den Corona-Fällen in Tönnies Fleischunternehmen, nach der undurchsichtigen Aufarbeitung des Rassismus-Eklats vergangenen Sommer und nach der sportlichen und wirtschaftlichen Talfahrt des Vereins in jüngster Zeit. Für viele Fans ist der Rücktritt eine Erleichterung.
Das ist ein Typ, der hier nicht hingehört. Ich glaube, es geht mal darum wieder, dass die Fans zum Zuge kommen. Dass die Interessen der Fans vertreten werden und nicht Interessen von bestimmten Personen.
Tönnies war auf Schalke die entscheidende Figur. 26 Jahre in leitender Funktion, 19 Jahre zuletzt an der Spitze des Aufsichtsrats. Tönnies war der Strippenzieher auf Schalke, der Boss, über dessen Schreibtisch fast jede Entscheidung ging. Öffentlich nahm er sich vor allem in den vergangenen Jahren immer mehr zurück, agierte im Hintergrund, wenn er konnte.
Schalke ist Gott sei Dank kein Schlafwagenverein, sondern da ist schon mal was los. Und hier und da bin ich gefordert, den Finger zu heben und was zu sagen.
Tönnies Abgang bedeutet für Schalke eine tiefe Zäsur, gleichzeitig aber auch die große Chance für einen Neuanfang.
Das war der Bericht von Jan Wochner. Damit sind wir noch nicht ganz, aber fast am Ende. Im Studio nebenan sitzt der Kollege Thomas Pelzer. Der hat schon den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Thomas, bitte.
In den Kommentaren steht diesmal die empfohlene Anhebung des Mindestlohns im Fokus. Die Mindestlohnkommission hat beschlossen, dass der in den kommenden beiden Jahren in 4 Stufen von derzeit 9,35 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde steigen soll. Ein kluger Kompromiss, findet die Neue Osnabrücker Zeitung. Denn es war abzuwägen zwischen der Sicherung von Jobs in der pandemiebedingten Rezession und den Interessen der Geringverdiener, die in der Bezahlung nicht zurückfallen sollen. Beide Ziele werden erreicht. Die Rheinische Post aus Düsseldorf hingegen sieht in dem Beschluss einen historischen Fehler. Sie führt aus: Stundenlang rang die Kommission um die Anhebung des Mindestlohns. Doch das, was sie als Kompromiss zwischen dem Wünschbaren und Machbaren anpries, ist ein Schlag für die Volkswirtschaft. Die Badische Zeitung aus Freiburg erklärt: Nach drei Trippelschritten kommt erst am Ende ein starker Anstieg von 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Im Juli 2022 sind hoffentlich die Folgen der Corona-Krise überstanden. Wenn die Wirtschaftsforscher recht behalten, hat die Wirtschaft dann den Einbruch verdaut. So ist der Vorschlag der Kommission eben ein typischer deutscher Kompromiss. Und nun zu einem anderen Thema. Die deutsche Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Die Süddeutsche Zeitung erinnert in diesem Zusammenhang: Deutschland wurde von der vollen Wucht aller drei großen Krisen verschont. Wirtschafts- und Währungsprobleme trafen den Süden besonders hart. Griechenland, Spanien und Italien waren es auch, die den Großteil der Lasten der Migration zu tragen hatten. Und die Pandemie hat in Deutschland weniger Opfer gefordert als in etlichen anderen EU-Ländern. Alles das Verdienst der Kanzlerin. Im Nachhinein wird man schwer messen können, was durch eine andere Politik angerichtet worden wäre. Merkel wird man nur rückblickend beurteilen können. Die Volksstimme aus Magdeburg prognostiziert: Green Deal und Digitalisierungsoffensive sind im EU-Sprech zu Schlüsselvokabeln avanciert. Die Bundesregierung trägt zum Start der EU-Ratspräsidentschaft ebenfalls beides vor sich her. Doch da ist eben Corona, dieses alles überdeckende Mammut von Krise. Die Bewältigung der Seuche wird die 6 Monate deutscher Präsidentschaft bestimmen und nichts anderes. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert: Die Ratspräsidentschaft ist nicht der Grund, sondern bloß ein Anlass an Deutschlands Verantwortung und seine Möglichkeiten zu appellieren. Die Erwartungen der EU-Partner gründen auf der Tatsache, dass Deutschland als bevölkerungsstärkstes und reichstes Land in Europa die Geschicke dieses Kontinents entscheidend prägt. Doch auch umgekehrt gilt: Deutschlands Wohl hängt ab vom Wohl Europas. Solidarität ist jetzt im Eigeninteresse.
Dankeschön. Das war der Kollege Thomas Pelzer, der hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen geworfen. Das war's hier bei uns. Ich bedanke mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Wir werden Sie weiter informieren. Morgen früh ab 5 dann die Kollegin Sandra Schulz. Da geht's unter anderem um die Erwartungen an Deutschland aus Europa zur Europäischen Union. Unter anderem 7.15 Uhr Interview mit Laura Garavini, der italienischen Senatorin. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.